Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. In Hamburg gehören bis zu 60% der Menschen keiner Religion an. Trotzdem besuchen in den Klassen 1 bis 6 fast alle Kinder den Religionsunterricht. Wie kann das sein? Das klären wir gleich im Gespräch mit einem Kritiker des Hamburger Religionsunterrichts. Danach schauen wir nach Indien. Dort haben fanatische Hindus einmal mehr islamische Einrichtungen angegriffen. Und die Behörden schickten dann auch noch Planierraupen, bis ein Gericht sie stoppte. Gleich mehr dazu. Hamburg ist nicht nur eine freie Stadt, sie nennt sich ja Freie und Hansestadt Hamburg, sondern auch eine besonders religionsfreie Stadt. Nur noch jede und jeder Vierte ist in einer Kirche. Insgesamt gehören rund 40% der Menschen noch einer Religionsgemeinschaft an. Aber bis zur 6. Klasse besuchen fast alle Schülerinnen und Schüler den spezifisch hamburgischen Religionsunterricht für alle, kurz RUFA. Die Inhalte werden da von verschiedenen Religionsgemeinschaften gemeinsam gestaltet und das schon seit 10 Jahren. Die evangelische Kirche ist dabei, die jüdische, alevitische und muslimische Gemeinden. Nach langem Zögern macht jetzt auch die katholische Kirche mit und die Stadt Hamburg meint, das sei ein Impuls für ganz Deutschland. In den meisten anderen Bundesländern läuft es ja nach wie vor so, dass die Kirche und ein paar andere Religionsgemeinschaften jeweils eigene, getrennte Unterrichte anbieten. Das Hamburger Modell sorgt aber auch für Kritik, zum Beispiel von säkularer, religionskritischer Seite. Mit einem dieser Kritiker habe ich vor der Sendung gesprochen. Er heißt Gerhard Lein, war Schulleiter in Hamburg und hat evangelische Religion unterrichtet. Er engagiert sich in der Bildungsgewerkschaft GEW, im Säkularen Forum in Hamburg und bei den säkularen SozialdemokratInnen. Meine erste Frage an Gerhard Lein war, was ihm aus säkularer Perspektive am Hamburger Religionsunterricht missfällt.
Ich will Ihnen erstmal sagen, was mir gefällt. Es gefällt mir natürlich, dass Hamburg einen Weg geht, dass man möglichst Religionen zusammen sich vorstellen lässt, dass Religionen Gemeinsamkeiten haben, dass sogar jetzt Katholiken einsteigen. Die Frage ist allenfalls in einer Stadt wie Hamburg, früher wie heute, wo bleiben die Angebote für säkular aufwachsende Menschen? Wir haben in den 70er Jahren die Bewegung gehabt, Schülerbewegung, selbstbewusste Schüler, die haben gesagt, wir melden uns aus dem Religionsunterricht ab, Grundrecht. Da hat der Staat schnell reagiert und hat das Ersatzfach Ethik später und heute jetzt Philosophie angeboten. Ergebnis, etwa 50% wählen das Fach Philosophie und die andere Hälfte das Fach Religion. Allerdings erst mit der Religionsmündigkeit, also 7 bis 12 oder 13. So, und wenn man jetzt für alle etwas haben möchte, dann müsste man eigentlich auch alle einbeziehen. Im Koalitionsvertrag der Regierung steht der spannende Satz, es soll identitätsstiftende Angebote für Religion fern aufwachsende Kinder geben. Das ist in Hamburg die deutliche Mehrheit.
Das heißt, Sie vermissen Angebote für Kinder aus säkularen Familien, nenne ich es jetzt mal. Wenn man in die Klassen 1 bis 6 schaut, wo es den Religionsunterricht für alle gibt in Hamburg, dann nehmen auch fast alle Schülerinnen und Schüler daran teil, obwohl die Eltern sie auch davon abmelden könnten. Das bedeutet ja offenbar, könnten Befürworter des Religionsunterrichts für alle sagen, dass der Hamburger Religionsunterricht sogar bei den religionsfreien Menschen gut ankommt, oder?
Das könnte man so denken, wenn man nicht weiß, dass Eltern über diese Abmeldemöglichkeit gar nicht informiert werden. Das heißt, es wird in der Schule gesagt, das ist doch gut für uns alle, gut, wenn die Klasse zusammenbleibt, in der Grundschule sowieso. Meine Lehrergewerkschaft sagt zum Beispiel, ein gemeinsamer Unterricht in der gesamten Klasse wäre das Ideale. So, jetzt kommt das Problem. Es wird nicht nur kein Alternativunterricht angeboten, sondern wenn tatsächlich Kinder abgemeldet werden, grundrechtskonform, dann werden sie in der Regel in der Pausenhalle geparkt. Es wird aber nicht eine säkulare Weltdeutung angeboten. Was passiert denn, wenn ein Kind erwähnt, dass es nicht an einen Gott glaubt? Sagt dann der Lehrer, gut, ich natürlich auch nicht. Das darf er gar nicht. Er ist ja ein Vertreter der Religionsgemeinschaft, die den Religionsunterricht verantwortet. Also wir glauben, dass es ein Informationsdefizit gibt. Wir glauben, dass es ein Inhaltsdefizit gibt. Die neu vorgelegten Lehrpläne in Hamburg, jüngst für 3 Monate als Entwurf vorgestellt, später zur Erprobung, die haben zwar den Satz, es gibt auch säkulare Weltdeutungen, aber es gibt keine Identitätsstiftung.
Kommen wir mal auf einen weiteren Aspekt, den Sie kritisieren. Das ist die Vokation. Das muss ich kurz erklären. Das ist eine Art Erlaubnis von der evangelischen Kirche für Lehrkräfte, dass diese den evangelischen Religionsunterricht unterrichten dürfen. Beziehungsweise in Hamburg bedeutet es jetzt, dass diese Lehrkräfte den Religionsunterricht für alle mitgestalten dürfen. Voraussetzung für die Vokation ist, dass man Kirchenmitglied ist. Das klingt irgendwie logisch. Das wurde in Hamburg allerdings jahrzehntelang nicht überprüft. Jetzt sollten diese Überprüfungen eigentlich wieder eingeführt werden. Aber nun heißt es doch, das gilt nur für neue Lehrkräfte ab dem Schuljahr 23. Und wer jetzt schon gewissermaßen ja stellvertretend für die evangelische Kirche Religion unterrichtet, bei dem wird nach wie vor nicht geprüft, ob er oder sie in der Kirche ist oder nicht. Herr Lein, was steckt hinter dieser Kehrtwende?
Das ist eine spannende Entwicklung. Hintergrund, genauso wie in der gesamten Gesellschaft, ist es auch in der Lehrerschaft so, dass Lehrer aus der Kirche austreten. Die Mehrheit der Hamburger ist nicht mehr religiös verortet. Und jetzt knickt die Kirche ein, weil sie gemerkt hat, wenn sie diese Vokation durchsetzen wollte, dann könnte sie einen Großteil des Grundschulunterrichtes abbrechen. Ich habe Beispiele aus Grundschulen, wo 12 Religionslehrer gesagt haben, wir unterrichten das nicht mehr und die 2, die übrig geblieben sind mit Vokation, die noch Kirchenmitglieder sind, dann müssen wir allen Unterricht unterrichten, machen wir nicht. Dann ist ja nicht die Pflicht. Wir machen dann auch keinen Religionsunterricht. Also die Kirche stand vor einem Scherbenhaufen und die Hamburger Schulbehörde musste das dann den Schulen mitteilen. Man könnte sagen, eine erfreuliche Entwicklung. Die Kirche hat sich tatsächlich verhoben in dieser Frage. Was die Zukunft bringt, wissen wir noch nicht so richtig.
Also in Hamburg wird der konfessionelle Religionsunterricht offenbar von vielen Menschen unterrichtet, die selber nicht in der Kirche sind. Warum hält die Stadt trotzdem an diesem Modell fest? Man könnte das ja auch anders regeln. Also gerade so eine Stadt wie Hamburg, die sich weltoffen und progressiv gibt. Warum setzt die so dermaßen auf die Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften, wie sie das jetzt eben auch beim Religionsunterricht für alle tut?
Eine schwierig zu beantwortende Frage. Juristisch gesehen muss nach dem Artikel 7.3 des Grundgesetzes in Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften unterrichtet werden. Und sagt die Schulbehörde immer, das ist nicht Sache der Schulbehörde, das ist Sache der Religionsgemeinschaften, was sie unterrichten wollen. Und die Hamburger Religionsgemeinschaften haben sich zusammengefunden zu einem gemeinsamen Angebot, eigentlich gut. Aber jetzt kommt der Haken. Wir haben nicht mehr genügend religionsgebundene Menschen in der Stadt, die akzeptieren könnten, dass nur Kirchen diesen Lehrplan verantworten. Warum verantworten nicht auch säkulare Organisationen, der Philosophieverband? Die Behörde sagt, und die Kirchen auch, nach juristischen Maßstäben, Grundgesetz geht das nicht. Nun wollen wir sehen, das wird ein Machtkampf.
Herr Lein, wenn ich Sie noch mal persönlich fragen darf, ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie haben evangelische Religion unterrichtet in Hamburg. Ich vermute mal, Sie sind einer von denen, die kein Kirchenmitglied waren, aber Religionslehrer?
Mit großer Leidenschaft. Ich habe bis zum letzten Tag Religion unterrichtet. Ich habe übrigens abweichende Lehrpläne mal in der Schulbehörde eingereicht für meine Schule, weil wir das ein bisschen anders akzentuieren wollen. Hatte seinerzeit die Schulbehörde auch akzeptiert. Ich habe damals das Staatsexamen gemacht als Mitglied der Evangelischen Kirche und bin dann später ausgetreten, wie das so viele meiner Altersgenossen auch getan haben. Ich bin übrigens jetzt allmählich nicht nur irgendwie ein bisschen christlich, ich bin tatsächlich auf die andere Seite gewechselt. Ich bin sehr säkular, ich bin atheistisch. Aber das sind auch eine Menge Menschen.
Ja, wie Ihnen geht es offenbar vielen in der Hamburger Lehrerschaft. Wenn man mit der Evangelischen Kirche nichts mehr zu tun haben will, wenn ich das mal zugespitzt nachfragen darf, warum unterrichtet man denn dann weiterhin für die Kirche evangelische Religion oder jetzt Religionsunterricht für alle?
Naja, für die Kirche. Viele Lehrer sagen mir, ich unterrichte es doch für die Kinder. Ich versuche sie in einer Stadt wie Hamburg zur Weltoffenheit zu erziehen. Im Grunde genommen ist ja ein gemeinsamer Unterricht ein Wert. Nur was wir empfinden ist, es müssen auch die säkularen Anteile in der Gesellschaft positiv gewertet werden können. Und das ist derzeit nicht Standard.
Ab dem kommenden Schuljahr macht jetzt auch die katholische Kirche mit beim Religionsunterricht für alle in Hamburg. Sie hat ja lange gezögert, hatte grundgesetzbezogene Bedenken, die sind jetzt offenbar ausgeräumt. So etwas wie die Vokation, diese Lehrerlaubnis, die es auf evangelischer Seite gibt, gibt es auch katholischerseits. Da heißt es Missio Canonica. Jetzt finde ich es schwer vorstellbar, dass die katholische Kirche das bei ihren Lehrkräften nicht prüfen wird, ob die Mitglied der Kirche sind, wie es eben ihr gutes Recht ist. Worauf aber die evangelische Kirche, ja, wie wir es eben schon besprochen haben, bisher weitgehend verzichtet. Wird da dann in Zukunft bei evangelischen und katholischen Lehrkräften in Hamburg mit zweierlei Maß gemessen? Oder gibt es da so Befürchtungen in der Lehrerschaft?
Das ist noch zu früh, um festzustellen, ob es Befürchtungen gibt oder ob die real eintreffen können. Die Zahl der katholischen Religionslehrer ist klitzeklein. Im staatlichen Schuldienst in Hamburg haben wir 5 Schulen gehabt, die katholischen Religionsunterricht anboten. Das liegt daran, dass wir in Hamburg eine Tradition katholischer Privatschulen haben und alle diejenigen Katholiken, die Grund oder Wert auf religiöse Bildung legen, haben ihr Kind natürlich in eine katholische Privatschule geschickt. Aber der Staat wollte auch die Katholiken einladen, in den staatlichen allgemeinbildenden Schulen Religionsunterricht zu unterrichten, hat das getan. Wir sind alle ganz überrascht, dass Rom dieser Entscheidung des Erzbischofs in Hamburg zugestimmt hat. Aber nun ist es mal so. Übrigens ähnlich wie in der evangelischen Kirche, wenn jetzt jemand neu das Fach studiert und neu das Examen ablegt, dann wird natürlich die Vocatio eingetragen in der Akte. Und wie das in der katholischen Kirche sein wird mit ihren Altfällen, das wissen wir noch nicht so genau. Die neu studieren, die müssen jetzt natürlich ihre Kanonika, ihre Missio Canonica, die übrigens im Dom erteilt wird, nachweisen.
Herr Lein, kommen wir abschließend nochmal zurück zu Ihrem Hauptkritikpunkt am Religionsunterricht für alle, nämlich, dass es in den Klassen 1 bis 6 kein religionsfreies Alternativangebot gibt, Ethik, Philosophie oder wie auch immer. Oder, wenn es das schon nicht gibt, dass nicht auch säkulare Organisationen den Religionsunterricht für alle mitgestalten dürfen, wobei man dann vielleicht sagen müsste, dann könnte er vielleicht nicht mehr Religionsunterricht heißen. Was ist Ihre konkrete Forderung, wie dieser Unterricht reformiert werden sollte?
Das wäre vielleicht so, dass er dann diesen Namen nicht mehr verdiente. Ich weiß, dass die Lehrergewerkschaft, aber auch das Säkulare Forum, aber auch andere Organisationen in der Stadt an diesen vorgelegten Entwürfen der Bildungspläne arbeiten, dass sie Alternativangebote machen. Ein gemeinsamer Unterricht für alle Kinder einer Klasse wäre der Idealfall. Aber möglicherweise muss dann auch seine Konstruktion sich ändern und muss die Möglichkeit eröffnet werden, dass säkulare Angebote authentisch mit eingebracht werden können. Und wir sind sehr gespannt, wie nach dieser ersten Entwurfsphase die staatlichen und religiösen Stellen auf unsere Vorschläge eingehen werden. Ein Wunsch wäre es, dass sie begreifen, ein gemeinsamer Unterricht hat einen hohen Wert und da bedarf es vielleicht zähneknirschend der Religionsorganisationen, dass sie sagen, wir springen über unseren Schatten und nehmen säkulare Angebote mit auf. Die zweitbeste Lösung wäre ein ehrlich kommunizierter Alternativunterricht.
Das sagt Gerhard Lein, ehemaliger Schulleiter in Hamburg, der sich für ein säkulares Hamburg einsetzt. Und gesprochen haben wir über den Religionsunterricht für alle, an dem sich nun auch die katholische Kirche beteiligen will. Herr Lein, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen.
Ich bedanke mich auch.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung schon aufgezeichnet. Sie finden es in ein paar Minuten zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Indien ist seit vielen Jahrhunderten ein Land mit mehreren großen Religionsgemeinschaften. Die Mehrheit sind Hindus, aber in Indien leben auch Millionen Muslime, Sikhs, Christinnen, Jainas und Buddhistinnen. Doch in den vergangenen Jahrzehnten wurde der Hindu-Nationalismus immer einflussreicher, inzwischen auch in der Regierung unter Präsident Modi und dessen Partei BJP. Die regiert seit nunmehr 8 Jahren. Besonders die größte religiöse Minderheit, die ist Zielscheibe des Hindu-Nationalismus, die Musliminnen und Muslime. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Übergriffen radikaler Hindus, wobei man sagen muss, dass auch radikale Muslime zu dieser Lage beitragen. Und, so sagen Kritiker, auch die Regierung trägt dazu bei mit ihrer Politik. In den vergangenen Wochen gab es erneut Krawalle zwischen Hindus und Muslimen. Und die Behörden schickten dann Polizei und Bulldozer und gingen damit unter anderem gegen eine Moschee vor. Antje Stiebitz berichtet aus Neu-Delhi.
Ein Sonntagnachmittag in Jahangirpuri im Nordwesten der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Am 16. April kam es in dem Stadtteil vor einer Moschee zu Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen. Kurz darauf rissen die lokalen Behörden mit Bulldozern den Eingangsbereich der Moschee und mehrere Geschäfte in der Umgebung ab. Gelbe Barrikaden sperren das Gebiet der Krawalle vor der Moschee ab. Polizei, Militär und Paramilitär zeigen Präsenz. Auf den umliegenden Straßen geht es quirlig zu, denn die Bewohner Jahangirpuris bereiten den muslimischen Feiertag Eid vor. Der Gebetsruf tönt über das Viertel. Vor der Moschee liegt ein ordentlich zusammengekehrter Trümmerhaufen, daneben ein Elektroladen mit ruinierter Fassade. Der Inhaber Sajid Saifi möchte kein Interview geben. Dann zeigt uns der 44-Jährige doch Fotos davon, wie sein Laden vor dem Abbruchkommando ausgesehen hat. 200.000 Rupien habe er verloren, rund 2.500 Euro. Erst sei die Prozession der Hindus zu Ehren des Gottes Hanuman direkt vor der Moschee eskaliert und dann seien 3 Tage später die Bulldozer gekommen. Benachrichtigt hätten ihn die lokalen Behörden nicht. Muslime, sagt der Elektrohändler, würden in Indien verfolgt. Sabina sitzt in einem winzigen Zimmer auf dem Betonboden, 2 Straßen von der Moschee entfernt. Die 24-Jährige erinnert sich an jenen Samstag, an dem die Hindus Hanuman Jayanti, den Geburtstag des Hindu-Gottes Hanuman, und die Muslime Ramadan feierten.
Es war Ramadan, 10 Minuten bis zum Fastenbrechen. Wir hörten den Lärm und wussten, dass da gekämpft wurde. Wir rannten auf die Straße und sahen, dass neben den Marktständen zahlreiche Polizisten aufgestellt waren. Sie sagten uns, dass die Moschee angegriffen wurde und Hindus und Muslims miteinander gekämpft haben.
3 Prozessionen zu Ehren von Hanuman zogen an jenem Tag durch Jahangirpuri. Eine morgens, eine am Nachmittag, beide von der Polizei genehmigt. Die 3. abendliche Prozession war dann illegal, von der militant-nationalen Hindu-Organisation Bajrang Dal organisiert. Die Bajrang Dal, auf Deutsch in etwa Brigade Hanumans, gehört nicht zu BJP oder deren Kaderschmiede, dem RSS, sie folgen aber der gleichen Ideologie. Ihre Teilnehmer trugen Schwerter, Messer und Dreizacke, traditionell ein Symbol für den Hindu-Gott Shiva, inzwischen auch ein Erkennungszeichen vieler Hindu-Nationalisten. Die Prozessionsteilnehmer hielten vor der Moschee an und riefen: Es lebe der Gott Ram. Der Gott Ram ist eng mit den Idealen des Hindu-Seins verknüpft. In der Moschee wollten die Muslime allerdings gerade das Fastenbrechen begehen. Sabina erzählt, was dann passiert sein soll.
Sie sagten, dass die Anhänger der radikal-hinduistischen Organisationen RSS und Bajrang Dal Steine auf die Moschee geworfen haben. Dann wollten sie eine safranfarbene Flagge, die Flagge der Hindu-Nationalisten, in der Moschee aufstellen. Die Polizei hätte sie stoppen können, hat aber nichts unternommen.
Sabinas Schwägerin Jasbir ist hinzugekommen. Sie berichtet, was in der Nacht nach den Unruhen geschah.
Nachts um 2 Uhr hat die Polizei meinen Ehemann aus dem Haus gezerrt und dabei geschlagen. Ich habe gefragt, worum es geht. Sie haben gesagt, dass sie ihn befragen werden und danach wieder freilassen. Dann haben sie ihn mitgenommen.
Jetzt sitzt ihr 28-jähriger Ehemann im Tiha-Gefängnis in Delhi, dem größten Gefängnis Südasiens. Einmal habe sie ihn besucht, er sei am Arm verletzt. verletzt. Jaspir wischt sich mit dem Ärmel über die Augen und fragt, wie sie jetzt ihre Miete bezahlen soll. In jeder Nacht soll die Polizei den Schwiegersohn und zwei Söhne mitgenommen haben, einer von ihnen 16 Jahre alt. 23 Personen wurden insgesamt festgenommen, davon 16 Muslime und zwei Jugendliche. Eine Reihe von Personen wurde verletzt, darunter Polizisten. Es brannten Fahrzeuge aus. 3 Tage später kamen dann die Bulldozer, erklärt Manu, die zweite Tochter des Haushalts.
Wir hatten einen Laden mit Lebensmitteln, Waschmittel und Seife. Nichts davon ist übrig. Unser Verlust liegt zwischen 250 und 300.000 Rupien, zwischen 3.100 und 3.700 Euro. Die Polizei erlaubt es nicht, dass uns irgendjemand hilft. Der Feiertag Eid naht und wir haben nichts, was wir den Kindern schenken können. Wo sollen wir hingehen nach all dem, was passiert ist?
Die Verhaftungen, der Abriss, davon ist die Familie überzeugt, hängen damit zusammen, dass sie Muslime sind. Bis das oberste Gericht Indiens die Bulldozer stoppte, lagen 20 Geschäfte in Jahangirpuri in Trümmern. Tom Vadakan, Sprecher der BJP, hält das Vorgehen der örtlichen Behörden für rechtmäßig. Schließlich habe das oberste Gericht von Delhi angeordnet, dass illegale Bebauungen auf staatlichem Eigentum entfernt werden müssen.
Der Abriss hat nur auf staatlichem Land stattgefunden. Und das betrifft Hindus, Muslime und alle religiösen Gemeinschaften. Regierungskritiker wollen darin Diskriminierung bestimmter Gruppen sehen, weil sie davon politisch profitieren.
Das höchste Gericht habe den Abriss der illegalen Bebauungen nur so lange gestoppt, bis es Anhörungen gegeben habe. Zwischen den Krawallen und dem Rollen der Bulldozer sieht der BJP-Sprecher nur einen pragmatischen Zusammenhang.
Der geplante Abbruch und die Präsenz der Polizei in der Gegend kamen zufällig zusammen. Da die Polizei bereits mobilisiert war, wurde sie gleich für den Abbruch genutzt.
Was die Ausschreitungen betrifft, spricht Tom Vadakan von Steinen, Flaschen und Pistolen in muslimischer Hand. Sie hätten sich von der Prozession provozieren lassen und damit begonnen, Steine zu werfen. Die indischen Muslime seien an und für sich friedlich, aber radikale Muslime, insbesondere aus Bangladesch, hätten die Gemeinschaft infiltriert. Nadeem Khan, Mitbegründer von der Plattform United Against Hate, hat eine völlig andere Perspektive.
Es wird viel über Jahangirpuri gesprochen, weil es in Delhi liegt. Aber wenn man das Ausmaß der Gewalt vergleicht, findet 10% in Delhi und 90% an anderen Orten statt. Darüber wird nur nicht gesprochen, weil sie auf dem Land liegen.
Nadeem Khan spricht von gezielten Attacken auf Muslime und von einem Muster, das sichtbar werde.
Zuerst richten die Rechten Chaos an und dann kommen Polizei und Verwaltung mit den Bulldozern. Ob in Gujarat, Delhi oder in Madhya Pradesh. Es sieht so aus, als würden RSS und Verwaltung eng zusammenarbeiten.
Während der Festlichkeiten von Hanuman Jayanti gab es Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen in den Staaten Uttarakhand, Andhra Pradesh und Karnataka. Wenige Tage zuvor, am Feiertag zur Geburt des Gottes Ram, eskalierte die Gewalt ebenfalls in mehreren Staaten. Und am 2. April, dem hinduistischen Neujahr, brannten in Rajasthan Dutzende muslimische Geschäfte. Die Gewalt im Viertel Jahangirpuri ist kein isolierter Vorfall.
Berichtet Antje Stiebitz aus Indien. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde. Bei meinem Kollegen Martin Winkelheide geht es dann um das Thema Alzheimer. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an die Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Das war Tag für Tag. Verantwortlicher Redakteur war Benedikt Schulz und im Studio verabschiedet sich Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.